Nahaufnahme.
Julia Fichtel und Esther Diestelmann im Gespräch mit Münchnern, die Subkultur gestalten.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe. Und heute bei der zweiten Ausgabe, kommt gleich mal jetzt so in die Zukunft geblickt. Für mich, glaube ich, jetzt schon ein persönliches Highlight. Und zwar ist heute zu Besuch der Rüdiger Linhof. Hallo.
Hallo, servus. Ja, das ist natürlich ein super Kompliment. Da fühle ich mich gleich total wohl.
Rüdiger Linhof ist bekannt, sehr bekannt, als Bassist der Münchner Band Sportfreunde Stiller. Das mal vorneweg. Aber du bist sehr viel mehr. Darf ich dich überhaupt Rüde nennen?
Ja, klar.
Woher kommt das? Ist das nur eine Kindheitsabkürzung?
Ich habe einen Spitznamen vom Flo bekommen, weil er dachte, das würde schöner klingen als Rüdiger. Aber
Rüde.
Ich bin rettungslos verloren mit meinem Namen.
Alles klar. Wir nehmen dich auf jeden Fall wahr, außerhalb der Band Sportfreunde Stiller, als einen sehr sozialen Menschen. Also wenn wir jetzt mal an die Mutmama-Fahrradersteigerungsaktion denken, die ihr dann an das Bellevue gespendet habt oder an dein Engagement bei Viva Con Agua. Warst du da in Burundi?
Ja, ich war in Burundi und in Ruanda. Genau, mit denen war ich unterwegs. Und aber das ist tatsächlich auch im Rahmen der Band, das lässt sich so schwer trennen. Wir ticken da sehr ähnlich und legen da großen Wert darauf, uns zu engagieren. Und es wird ja auch vieles an uns herangetragen. Deshalb, es lässt sich einfach schwer trennen. Aber letztlich ist es natürlich auch eine Summe so der einzelnen Herzen, die da drin schlagen. Und deshalb, genau, bin's ich natürlich auch persönlich. Und ich war allein eben dabei bei Viva Con Agua, bei so einer Projektreise in, genau, Ruanda. Und habe mir das mal angeschaut. Mhm. Was
und,
die da machen.
Und wir nehmen dich auch wahr als sehr politischen Menschen. Also jetzt nicht nur, weil du ein Semester Politikwissenschaften studiert hast.
Nee, drei.
Oh, drei, Entschuldigung. sondern auch, weil du irgendwie keine Gelegenheit auslässt, auch deine Haltung zur Gesellschaft, zur Angst in der Gesellschaft oder auch zu Themen wie Freiwild auf dem Echo oder so zu äußern. Und wir nehmen dich auch wahr als sehr sozialen Menschen. Also ich durfte dich da schon oft beobachten, dass du so, egal ob es jetzt der Fan, der Nightliner-Fahrer, der Fußball Profi oder sonst wer ist, dass du mit einer sehr großen Offenheit den Leuten so begegnest, was mich immer sehr beeindruckt hat. Und wir nehmen dich wahr als sehr treu. Ich meine, wenn man irgendwie 20 Jahre in einer Band spielt, dann muss man schon irgendwie treu sein.
Konstant zumindest. Würdest du dem Ganzen irgendwie zustimmen oder ist das eine zu breite Vorstellung oder ist das vielleicht sogar irgendwie zu genischt?
Ich stimme den total zu, also jetzt diese genannte Band, deren Name würde ich nicht in den Mund nehmen, weil ich keinen Bock habe, auf den ihre Marketingmasche reinzufallen. und ansonsten treu, in der Band, ich weiß nicht, ob der Begriff treu richtig gesetzt ist. Es ist einfach so ein Leben, das an Inspiration und neuen Dingen. Es ist unvorstellbar, dass es für mich ein Leben gäbe, wo es so eine Vielfalt, was so eine Vielfalt mit sich bringen könnte, als das Leben in so einer Band, wie wir sie halt haben. Peter, Flo, ich und Marc natürlich auch, unser Manager. Also deshalb ist so Treue vielleicht in einem Leben, das man so gemeinsam gestaltet und das einem in so einem totalen Strudel an Ereignissen irgendwie so zu Hause hält.
Also dann doch eher Konstanz als Treue.
Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie so Treue vielleicht dahin, dass man immer wieder so, dass man sich den Kern dessen bewusst sein muss. Das ist halt so das Vertrauen und eine Freundschaft auf vielen verschiedenen Ebenen zwischen Peter, Marc, Flo und mir. Und die muss man halt pflegen und manchmal muss man halt auch den Kern dessen wieder suchen, obwohl es vielleicht einfacher wäre, es hinzuschmeißen, weil es auch irgendwie manchmal auch am Kotz, so lange so persönlich und so eng miteinander zu sein.
Ist es nicht dann manchmal so, dass du dich so nach so einem 9-to-5-Job sehnst, einfach so einer ganz klaren Struktur und nicht immer dieses, jetzt Album, dann wieder das oder so irgendwie so einen ganz klaren Tagesrhythmus?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich habe so einen riesen Respekt vor den Leuten, die das aushalten und durchhalten können, in so einem Druck und oftmals in so einer Enge sich zu behaupten und ihr Familienleben und alles auf die Reihe bringen können. Ich stehe halt ganz oft außen und betrachte das und sehe dem halt zu und merke immer wieder, dass ich so schlaue Gedanken dabei habe, die eigentlich oftmals total anmaßend sind, weil mein Leben aus so einer großen Freiheit besteht. Also manchmal bewerte ich andere Leben aus einer Perspektive des totalen Luxuslebens. So sehe ich es wirklich. Also ich kann so viele Dinge so frei entscheiden und frei bestimmen oder so viele Dinge kommen einfach zu mir. Begegnungen, Menschen, die mich ansprechen, Situationen, in die ich nie geraten würde, Orte, an denen ich halt plötzlich einfach aufwache. So vieles ist aus so einer Überraschung geboren, so viele Ereignisse. Da bin ich schon sehr, sehr dankbar. Also ich mag dieses Ungewisse.
Das kann ich gut verstehen.
Ist es denn immer noch so ungewiss? Weil also wenn man bei euch, wenn man dich irgendwie bei Wikipedia googelt, dann hat man irgendwie das Gefühl, ihr seid noch so eine Band, die in der WG zusammen wohnt und irgendwie, also das ist natürlich alte Sachen, aber spricht das überhaupt noch deiner wirklichen Realität? Also du bist doch Familienmensch auch und auch niedergelassen jetzt. Und
ja, das schon, aber das Ungewisse heißt ja für mich nicht, dass ich jetzt sämtliche Wurzeln abpacken möchte und mich sofort irgendwo anders hin verpflanzen möchte, sondern dieses Ungewisse ist oftmals das, Was kommt in der nächsten Stadt auf mich zu? Was für Leute treffe ich jetzt heute mittags um 1 im Radio Feuerwerk oder neulich, als wir einen Podcast aufgezeichnet haben? Und also so dieses Ding, also so das hat nichts mit weniger mit meiner grundsätzlichen Lebenssituation zu tun als mit den ganzen Dingen, die so auf mich zukommen.
Was ich so interessant finde, ist, also ihr seid ja einfach eine Band, die wahnsinnig erfolgreich ist. Aber was heißt Erfolg für dich? Also was würdest du sagen, ist Erfolg?
Also ich merke, dass es mir total viel bedeutet, Menschen kennenzulernen oder in Situationen zu sein, wo ich das Gefühl habe, hier passiert halt irgendwas Besonderes, Zwischenmenschliches. Das finde ich ganz oft. Oder dass man irgendwas Positives bewegt und hinterlässt. Das ist das fühlt sich für mich immer sehr als großer Erfolg an. Also früher, also ich bemesse das jetzt, glaube ich, inzwischen weniger daran, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich eine Platte ist. Das lässt sich einfach schwer bemessen. Also das ist dann auch teilweise so ein dekadentes Zahlen umeinander Gewerfe. Mhm. Das ist auch so abstrakt. Ich habe irgendwann so gemerkt oder für mich ja doch irgendwie so gemerkt, dass diese abstrakten Begriffe, die mit Dingen zusammenhängen, die ich nicht beeinflussen kann, mich eigentlich in so einer stetigen Unzufriedenheit halten, wenn ich es an Zahlen bemesse. Es gibt natürlich den grundsätzlichen Erfolg, dass man von der Musik leben kann.
Aber was würdest du dann als, also mal abgesehen von dem ganzen finanziellen Gedöns, was war denn das letzte schöne Erfolgserlebnis von dir?
Wir hatten neulich so ein total tolles Konzert in der Schweiz, in Etzikon. es war auf so einem Festival und es hat halt einfach in Strömen geregnet. Es hat so trostlos ausgesehen wie zu unseren Band-Anfangszeiten. Wirklich, es waren 3 Minuten vor Konzertbeginn waren halt nur 4 Reihen besetzt und wir haben gehört, 18.000 Leute wären da und es wäre eigentlich ausverkauft. Okay. Und wir standen halt hinter der Bühne und haben uns einfach in so einen selbstironischen, in so ein kleines trostloses Zimmerchen im Kopf zurückgezogen. Und nachdem das Intro angefangen hat, hat sich dieser ganze Platz total gefüllt und es wurde halt ein wahnsinnig tolles, schönes Fest, wo wir auf der Bühne standen und uns dachten, ach, das ist ja Wahnsinn, dass die Menschen nachts um 12 haben wir da gespielt, für uns noch aus ihren Zelten kommen, obwohl es echt in Strömen geregnet hat und so widerwärtig war dieses Wetter. Ja, ich hatte den ganzen Abend über total tolle Gespräche mit so einem, zum Beispiel mit so einem Typen, der so Fährtensucher ist und in der Wildnis der mit Menschen einfach in die Wildnis geht, ohne irgendwas und ihnen beibringt, wie sie dort irgendwie sich ihr Essen holen können und überleben können, fand ich äußerst sympathisch und total nett. Sein bester Freund war da, ein Apache, der für die UN in Genf die Interessen der Apachen vertreten hat. Leider war er gerade in dem Moment, als ich ihn mir schnappen wollte für ein Gespräch, war er schon weg und hat irgendwo auf dem Zeltplatz getrommelt und gesungen. Und es waren auf jeden Fall, ich hab mich den ganzen Abend wirklich sehr, sehr nett mit ganz, ganz vielen Leuten unterhalten. Und also insofern, Erfolg oder nicht Erfolg, keine Ahnung. Es ist halt einfach nur so, ich habe halt das Gefühl, ganz oft ist man in so Situationen, wo man halt irgendwas Positives hinterlassen kann, wenn man sich so trifft und aufmerksam miteinander ist.
Also nicht stillstehen, irgendwie immer einen neuen Input und...
Ja, schon. Natürlich ein mega Erfolg war, dass ich 1200 Höhenmeter da schneller gefahren bin als der Shuttlebus von dem Ort. Mit dem, naja, gut. Aber das ist natürlich was anderes. Könnt ihr jetzt auch gerne rausschneiden. Also, nächste Frage bitte.
Mich würde jetzt schon interessieren, was hat der gesagt? Welches Tier kriegt man als erstes? Also, wenn man da jetzt irgendwie...
Nee, der hat erst...
Oder hat er mit Bären angefangen, die man...
Da geht es nur um Pflanzen, ah, okay. Tatsächlich. Also so, er hat auch gemeint, dass es man lernt da zwar einen Jagdbogen herzustellen, aber darum, das Einfachste, was man bekommen kann, sind halt einfach Pflanzen. Und von so einer Handvoll kann man locker mal so einen Tag leben, glaube ich, wenn man ziemlich mal so ein bisschen runtergemagert ist und weniger mit sich rumträgt, dann kann das schon wahr sein. Das war total interessant, weil mir das natürlich auch so ein bisschen Verständnis dafür gegeben hat, was so geht, was in unserer Umgebung so wächst, ohne dass ich jetzt wirklich die Pflanzen kennengelernt hätte. Aber sowas fand ich jetzt zum Beispiel spannend und solche Leute lerne ich ständig kennen, also eben durch die Musik auch, weil es natürlich für die Leute auch wahrscheinlich interessant ist, sich mit mir zu unterhalten, ein Typen, von dem man halt irgendein abstraktes Bild hat, könnte sein.
Und wie ist es jetzt aber, wenn du irgendwie irgendwo unterwegs bist und jemanden kennenlernst und dann ist ja immer so die Frage, wie heißt du und was machst du? Sagst du dann immer gleich, ja, ich bin der Rüde und ich bin der Bassist von Sportfreund, oder versuchst du diese Informationen ein bisschen zurückzuhalten, weil in dem Moment, wo du es sagst, denke ich mir, dann schaut jeder gleich so, ach krass, boah, der ist voll berühmt und so.
Ich sag's am liebsten wirklich nicht. Ist das ganz schnell, finde ich, unangenehm, ja.
Also machst Musik oder?
Genau.
Wie stellst du dich im Kindergarten bei denen?
Ja, die kennen mich natürlich alle, aber das ist alles total normal. Ich versuche es tatsächlich so ein bisschen zu vermeiden.
Unangenehm, weil dann das Gegenüber so switcht oder weil du dann automatisch immer die gleichen Fragen beantworten musst?
Beides. Die Situation verändert sich total. Ich erfahre weniger von dem anderen als er halt von mir.
Ich glaube, dass ihr als Band und auch ihr drei Einzelne für ganz viele Leute so wahnsinnig wichtig seid, also fast wie so eine Mentorenfunktion übernimmt, also dass die zu euch aufschauen, aber auch euch als, ja, halt so sehen und sehen, wie ihr sprecht und was ihr macht und wie ihr Leuten gegenübertretet, sodass ihr für die quasi einfach ein ganz wichtiger Teil des Lebens seid. Gibt es für dich Leute, wo du sagst, die sind so meine Mentoren oder die spüre ich so oder die sind so da für mich, wenn ich irgendwie gerade nicht weiter weiß?
Ja, da gibt's auf jeden Fall so ein paar Freunde, mit denen ich deren Einschätzungen mir total wichtig sind oder deren völlig, also so nahe vertraute Menschen halt.
Die du dann irgendwie, wenn du auch ansprichst oder an die du dann mehr so denkst. Also ich habe so ein paar, an die denke ich manchmal einfach nur und dann ist alles wieder gut. Und manche, mit denen muss ich einfach natürlich in Austausch treten.
Ja, das ist tatsächlich interessant, was du sagst. Es gibt auch wirklich so Leute, die hängen als Bild irgendwo und so dieser Gedanke, wie würde der denn eigentlich da jetzt reagieren? Also so, das ist schon lustig. Also das ist gut, dass du sagst. Also das gibt's bei mir schon. Gewisse Vorbilder für manche Situationen.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wer das ist.
Ja, es gibt zum Beispiel eine ganz prägende Gestalt für mich, war mein Opa zum Beispiel früher, der ein ganz eigener, ganz spezieller Charakter war, dessen Haltung ich einfach nur total gerne beobachtet habe und der mir so in seiner ich weiß nicht, der hatte irgendwie was total Witziges, Animalisches, Lustiges, unglaublich Gesundes und das Leben Feierndes. Und der hatte aber auch dann so andere Seiten, so abseitige Seiten, die ich dabei dann nicht betrachte. Sondern ich sehe dann einfach die positiven Seiten, diese positiven Seiten an den Menschen in diesen bestimmten Vorbildmomenten leuchten natürlich nur die positiven Momente.
Das heißt oder also Seiten. Die Haltung, das ist das, woran du dich orientierst? Oder
das, was mich positiv inspiriert hat und was mir so hängen geblieben ist.
Gab es irgendeine disziplinarische Maßnahme, die er mit dir gemacht hat als kleines Kind, wo dir die Haltung irgendwie nach in Erinnerung ist?
Nee, der hat mir bloß einfach ganz früh schon einfach... Ich hatte immer einen schwachen Magen und dann hat er mir einfach einen Augustiner Edelstoff hingestellt. So ein
Typ. Das heißt. Jetzt verstehe ich Haltung.
Und das ist halt total krass eigentlich, weil ich war da halt einfach so 7 oder so in dem Alter. Also einfach immer nur so ein Norgal. Und der war einfach, so sein Ding war halt einfach so, jetzt trink das mal runter und dann...
Passt schon.
Dann rülps einfach mal laut und dann wird alles gut. Also so halt.
Also nicht so der Typ Globuli, ich gebe dir mal.
Nee, ganz und gar nicht. Also so ein Bauer tatsächlich.
Mein Papa hat mir auch mal so einen Löffel Klosterfrauen-Melissengeist gegeben, als ich total klein war. Und, aber dann war ich auch länger nicht mehr krank. Also.
Mein Papa schwört auch auf Grog. Also.
Ja, sowas. Also manchmal ist es einfach nur so der Schulterklopfer und jetzt komm, mach irgendwas Sinnloses und dann wird es schon wieder. Also meistens ist es ja auch so, dass so körperliche Dinge irgendwo vom Kopf her rühren und so ein gesundes anarchisches Gegenfeuer zu zünden, hilft mehr, als man sich's denkt. Also das ist dann auch bei ihm so gewesen, dass ich dann zum Beispiel so ein satt bestrichenes Knoblauchbrot bekommen habe bei sowas. Also ich weiß nicht, das hat sehr gut geholfen. Also ich hatte... oder ein Schokolade oder sowas.
Am besten in der Dreierkombination. Großartig.
Genau, klar. Und wenn ich dann mit meinem Doppelkolt durch den Garten durchgelaufen bin oder einen Bogen in die Hand gedrückt bekommen habe, dann war eh alles gut. Also insofern, da gibt es einfach so Gestalten. Es gibt, so ganz verschiedene Räume in meinem Kopf sind da, würde ich schon sagen, so besetzt. Also so ganz oft sind es Leute, die sowas, so eine Haltung vertreten, so wie... Jetzt habt ihr nicht so, jetzt scheiß da nicht ins Hemd, die sowas Liebevolles zu mir sagen. Und schlimm wird's, wenn es so selbstmitleidige Leute sind, die diese Stimmung übernehmen. Aber zum Glück ist es meistens so dieses, habt ihr nicht so.
Du machst was ganz Tolles und zwar nimmst du dir öfter für ein Jahr so ein Projekt vor. Ich kann mich noch erinnern, das war einmal das Klavierspielen lernen, was ich wirklich sehr beeindruckend fand, in einem Jahr so krass gut Klavier zu lernen, wie du das gemacht hast. Und jetzt ist das irgendwie, glaube ich, aktuell gerade ein anderes und zwar, dass du versuchst, Leute zu treffen und kennenzulernen, die du eben mit denen du so nicht in Kontakt kommen würdest. Und ich finde es schön, wenn du ein bisschen davon erzählst, was du da machst, was du da vorhast.
Ja, also der Plan ist einfach mal mich wieder bewusst auf so eine Suche zu machen. Einfach jeden zu kontaktieren oder teilweise einfach Leute zu kontaktieren, die mich durch irgendwas beeindruckt haben, indem ich über sie gelesen habe oder weil sie einfach etwas machen, was mich halt irgendwie neugierig macht. Und ich finde den Gedanken halt einfach total schön, einfach nur jemanden zu kontaktieren, um einfach mit ihm zu reden, um einen Kaffee mit ihm zu trinken, ohne ein Interesse zu haben, also ohne ein wirtschaftliches Interesse oder sonst irgendwas, ein Ziel zu haben, sondern einfach, lass uns reden, so, woher kommt der Gedanke? Ja, vielleicht einfach so durch dieses, es war ganz oft, dachte ich mir, bei diesem ganzen Populismus-Thema, also auf dieser politischen Ebene, so scheiße, die Leute lassen sich ja nur anlügen, weil sie sich ja nicht mal irgendwie persönlich sprechen.
Ja.
Weil jeder in seiner kleinen Zelle lebt, die sich nur über die eigenen Themen und Standpunkte unterhält. Und ja, und irgendwann habe ich jetzt dieses Jahr, habe ich für mich gespürt, ich bin so mit meinem Kopf einfach so ein bisschen zu eng und dann habe ich den Gedanken einfach mal für mich so aufgenommen und habe dann zum Beispiel auf Tour, bin ich einfach mal, es war völlig abwegig für mich, bin ich auf auf so eine Digitalmesse gegangen, die halt in der die CeBIT, und habe einfach mit Leuten geredet, die neue Technologien vertreten haben. Ich habe halt immer drüber gelesen, aber wirklich jemanden in die Augen zu schauen und Zeit mit ihm zu teilen, der an etwas forscht, was mich einmal begeistert, andererseits beängstigt, das fand ich einfach so beeindruckend in diesem Moment. Leute zu treffen, die wirklich daran forschen oder die Chip-Implantate anbieten. Also so, da dachte ich mal, die muss ich jetzt mal kennenlernen. Und ich fand die genauso strange, wie ich es mir dachte. Also ich war vermutlich auch nicht besonders offen.
Aber das ist auch eine kuriose Crowd. Also das ist wirklich...
Ja, das ist kurios. Aber schön, da jemanden kennenzulernen. Und ich höre ja dann auch einfach nur zu. Und Leute kennenzulernen, die das Hackerhandwerk halt beherrschen oder sich damit beschäftigen. Das ist ja einfach... Das sind ja die, die unsere Kulissen schieben. Und das ist halt wunderbar, mal mit so einem persönlich zu reden. Und ich habe mich neulich einfach mit einem Investmentbanker unterhalten, der riesige Geldmengen bewegt. Und um einfach nur den Menschen so zu spüren, so, was hat der für eine Ausstrahlung, was liest der für Bücher, wo ist der sozialisiert, wie hat er damit angefangen, was denkt er über bestimmte Dinge, denkt er da überhaupt drüber nach? Und letztlich bin ich auch aus diesem Gespräch einfach nur mit dem Gefühl herausgegangen, das ist ein Mensch, der bewegt Dinge, die in ihrer Wirkung so viel größer sind als alles, was wir so machen. Der halt indirekt mit seinem Hebel einfach ganze soziale Kontinente bewegt, so gesehen. Also ob es Firmenkäufe sind und Umstrukturierungen und so weiter. Und endlich habe ich mal so jemanden gesehen. Endlich war es nicht nur ein diffuser Begriff.
Und bist du dann auch in so eine Diskussion mit dem quasi gekommen, ob der das auch so sieht, was der für eine Macht hat? Oder hast du einfach erstmal so das Wirken
lassen? Ja, ich bin da, mir ging es da nicht darum, ihn von irgendwas zu überzeugen. Ich habe natürlich mit ihm einfach geredet, ihm vor allem Fragen gestellt. Ich finde es da erstmal wichtiger, Fragen zu stellen, die nicht heißen, wie geil bist du, sondern oder wie viel Kohle machst du oder was für, sondern einfach
was sind deine Gedanken?
Angefangen davon, wie bist du da reingekommen, wie fühlt sich das an, wenn man einer Belegschaft entgegentritt, um ihr dieses und jenes zu eröffnen, wie fällst du deine Entscheidungen, auf was basieren deine Entscheidungen, was für Bücher liest du?
Und welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen dir und dem Investmentbanker?
Also die Leidenschaft für Sport, wobei da viel extremer ist als ich. Und eine total große Neugierde. Und in dem Gespräch eine wertfreie Unterhaltung halt zu führen. Also so das, die Lust daran, eine wertfreie Unterhaltung erstmal zu führen. Weil ich treffe mich ja nicht mit jemandem, um ihn halt mit irgendwas erstmal zu bombardieren. Ich möchte erstmal was von ihm erfahren. Also,
ja. Deswegen habe ich auch eigentlich eher nach den Überschneidungen gefragt, als nach Stereotypen, Vorurteilen, die dann bestätigt werden oder sonst irgendwas.
Ich fand es zum Beispiel wahnsinnig interessant zu hören, wie akribisch der sich vorbereitet auf seine Arbeit, dass der 5 Jahre lang einfach jedes Wochenende sich einen Chinesisch-Lehrer nach Hause geholt hat, um 8 Stunden am Tag am Wochenende Chinesisch zu üben, um dann irgendwann konversationsfest zu sein, um chinesische Bücher im Original zu lesen, unter anderem so ein 2500 Jahre alten Zyklus über eine Trilogie, der Namen ich jetzt nicht mehr weiß, die unheimlich bedeutsam ist für seine Auffassung oder für das Verständnis der chinesischen Kultur, die hinter allen steht, seiner Meinung nach, was danach an chinesischer Identität des Wirtschaftens gekommen ist. Ich fand das einfach interessant. Diese Fixierung aufs Geld und auf die Wirtschaft, klar, da fehlt mir total viel, weil ja keine soziale Komponente in diesem Gespräch stattgefunden hat. Aber allein durch dieses Fehlen einer sozialen Komponente in diesem Gespräch erfahre ich ja schon total viel.
Mhm. Und wer steht da sonst noch so auf deiner Liste, mit wem du gerne reden willst? Also vielleicht ja keine konkreten Personen, sondern so Branchen oder wer ist da, wer schwebt da noch vor?
Ich möchte mich intensiver mit dem Gründergeist zu beschäftigen, der, finde ich, so eine Aufbruchsperspektive eröffnet, die man vielleicht so früher in der Musik hatte oder in der Kunst hatte. Jetzt plötzlich wird es zu einer Kunstform für mich von außen betrachtet, eine Idee des neuen Wirtschaftens zu entwickeln, eine neue Geschäftsidee. Ganz oft sind es grüne Technologien, sind es neue Wege der Kommunikation und der Vernetzung. Mit solchen Themen, mit solchen Menschen möchte ich mich gerne intensiver auseinandersetzen oder die möchte ich gerne öfter treffen. Genau.
Das heißt, du wirst dich demnächst auf Startup-Messen herumtreiben oder
wie kann man sich das vorstellen? Keine Ahnung. Ich habe neulich einen getroffen, so einen jungen Typen, den habe ich auch zufällig dann getroffen. Oftmals ist es ja so, dass man halt irgendwas will oder sich irgendwas vornimmt und dann verändert sich einfach die Aufmerksamkeit und nur daraufhin, dass sich die Aufmerksamkeit ändert, kommt dann irgendjemand auf einen zu. Und das war einer, der hat halt eine Firma gegründet, die mehr oder weniger in irgendeiner Form eine Art von künstlichen Bäumen entwickelt, die in völlig hyperentwickelten Städten natürlich in für mich was total Lebensfeindliches abbilden, aber doch das Positive aus der Natur oder zeigen in irgendeiner Form, so Wiesen, die in der Vertikalen gepflanzt werden, wo er dann halt einfach den totalen Nutzen und die Kraft der Natur halt zurück in die Städte bringt. Dieses Unternehmen ist halt in China, geht der halt total ab und der Typ ist halt für mich ein totaler Freak gewesen. Also mit dem, wie intensiv er sich mit vertikalen, plakatartigen Naturlandschaften auseinandersetzt. Ich mag ihm halt nur zuhören. Ich will einfach nur so seine Intention hören. Ich finde, Zuhören ist einfach eine große Kunst auch einfach. Oder ich schätze das. Nee, ist nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es für mich, dass ich die große Kunst beherrsche, aber ich höre dem halt einfach gerne zu, wenn jemand anders spricht, der irgendetwas aus tiefstem Herzen, der irgendeiner Sache nachgeht.
Es ist ja auch spannend zuzuhören bei Menschen, die irgendwas aus einer Überzeugung rausmachen.
Genau. Es gibt da natürlich so Randbereiche, wobei ich aber auch schon mit 15 mal oder mit 14 bin ich auf eine Sitzung, eine republikanischen Parteiversammlungssitzung gegangen und wollte mit meinem Kumpel Benno, wollten wir das Ganze aufmischen, weil wir damals halt extreme Woodstock-Sampler-Hörer waren und in unseren Öko-Kreisen wahnsinnig viel Ahnung von sozialen Gedanken hatten und dann dachten wir gehen da rein und machen mal eine Wortmeldung und diese eine Wortmeldung bringt das alles zum Platzen. Aber dann sind wir da reingegangen und sind so dermaßen an die Wand geredet worden von irgendwelchen Typen. Wir wussten gar nicht mehr, was wir noch sagen sollen, weil die uns einfach nur niedergemetzelt hatten. Aber wir wussten, als wir rausgegangen sind, gut, keine Ahnung, was die jetzt gesagt haben. Aber es sind einfach Arschlöcher gewesen. Und wir kamen uns wahnsinnig mutig und total cool vor, dass wir da halt rein sind. Und so will ich auch sagen, es ist auch total interessant, sich irgendwo reinzubegeben in Gebiete, wo Leute drin sind oder Vorstellungen vertreten werden, auf die man keinen Bock hat. Ich bin leider noch nicht zu einer Pegida-Demo hingegangen, aber ich würde gerne mal diese menschenfeindliche Aura spüren, um auch wirklich meine Überzeugung vertiefen zu können, dass das keinen Platz haben darf bei uns.
Ich war sehr oft bei den Montagsdemos immer mit meiner Seifenblasenpistole und habe mich in die erste Reihe gestellt und habe auch öfter Gespräche angefangen, aber also ich habe es nach ein paar Monaten nicht mehr ausgehalten, immer montags hinzugehen, weil so ein Hass und so eine Aggression in mir hochgekommen ist, nur die zu sehen mit ihrem Hass, dass ich mir dachte, das kann jetzt auch nicht heilsam für die Gesellschaft sein, wenn dann nur noch mehr Hass in einem so
wächst. Es ist, glaube ich, auch interessanter, wenn man sich dann einen mal rausnimmt und mit dem ein Gespräch führt, nicht in so einer Gruppensituation.
Genau. Ich hatte neulich auch ein schönes Gespräch mit einer, die jetzt gerade Matura in Österreich gemacht hat und die hat keine Ahnung, was sie jetzt machen soll. Soll ich mich jetzt auf der Hochschule bewerben für einen Film oder was soll ich denn machen? Und so dieses typische Ding nach der Schule und das war irgendwie so lustig zu sehen, wie sie das angetriggert hat, der Gedanke einfach mal ein paar Monate damit zu verbringen, irgendwelche Leute einfach nur auf einen Kaffee einzuladen oder nur zu fragen, ob sie eine halbe Stunde Zeit haben, blind nur Leute zu sprechen. Für sie war das auch so ein Ding. Ja, stimmt. Bisher hat mir noch keiner den Tipp gegeben, dass ich nicht einfach nur ins Berufsinformationszentrum gehen soll, um mir eine Vision für meine Zukunft zu holen, sondern dass es auch was total Spannendes und Inspirierendes sein kann, einfach nur mir die Leute rauszusuchen, die mich beeindrucken, um mich mit denen zu sprechen und zu treffen. Mein Problem ist nur, wie schaffe ich es, dass sie sich mit mir treffen? Da brauche ich halt einfach einmal die Ansprache, um sie halt auch neugierig zu machen, um ihnen eine Begründung zu liefern, sich mit mir zu treffen. Und dann kommt da, glaube ich, ganz schön viel rum. Und wir haben das in diesem Gespräch ganz schön abgefeiert. Den Gedanken.
Das ist schön. Ja, ist auch eine wunderschöne Sache.
Was ist so, weil du gerade gesagt hast, Vision von der Zukunft, was ist deine Vision von deiner Zukunft?
Ich habe nur so eine nahe Vision von meiner Zukunft. Ich möchte genau das machen, mich selbst, wenn wir jetzt im nächsten Jahr eine Bandpause haben oder zwei Jahre jetzt eine Bandpause haben oder wie auch immer, möchte ich trotzdem viele Leute treffen und das und daraus, aus diesem Chaos und rein aus dem reinen Vorsatz heraus, mich mit Menschen zu connecten, habe ich das Vertrauen, dass irgendwas Cooles entsteht. Ich finde nicht, dass am Ende immer so der feste Plan stehen muss. Es kann auch irgendwie so ein erstmal ein Anfang irgendwo stehen. Und der Anfang ist halt, sich in so eine Suche zu begeben. Das ist, man, ganz oft steht ganz oben so das Ziel. Und ich merke immer, sobald man sich in Bewegung begibt, passiert halt irgendwas, was man im Nachhinein vielleicht als ein Etappenziel bezeichnet hat. Aber es geht ja immer nur weiter.
Ja.
Ja, ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort, ehrlich gesagt, für dieses Gespräch, für das 10M-Fenster der Fachstelle Pop in der 10M. Und danke, Rüdiger, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, wir würden jetzt einfach mal sagen, das war's für heute. Und wir hören uns in 2 Monaten wieder.
Genau.
Okay, danke. Also, ciao.
Ciao. Servus. Ciao.